Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Der Bundesrat macht Gesundheitspolitik. Er will die Medikamentenabgabe durch Ärzte verbieten. Er verlängert den Praxiszulassungsstopp und verlangt mehr kinderspezifische Heilmittel. Am Bootsunglück auf der Kander ist der Kommandant zumindest mitschuldig, sagen Ankläger und Verteidiger im Prozess. Von 1 Uhr nachts bis 5 Uhr früh müssen Zürcher Tankstellen ihre Shops schließen, sagt das Bundesverwaltungsgericht. Die Steuern werden wie versprochen gesenkt, sagt die künftige Koalition in Deutschland und will die Kosten in einem Schattenhaushalt versorgen. Und das Europa-Thema kommt wieder auf den Tisch und es ist nach wie vor der heißeste Brei der Schweizer Politik. Der Bundesrat diskutiert die künftige EU-Politik in Klausur und Professor Dieter Freiburghaus befasst sich in Buchform damit. Dieter Freiburghaus ist Gast im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Andrea Apül.
Der Bundesrat hat sich heute mit Gesundheitsthemen beschäftigt. Als erstes will er Ärzten grundsätzlich verbieten, ihren Patienten Medikamente abzugeben. Damit würde die sogenannte Selbstdispensation verboten, außer in ländlichen Gebieten. Der Bundesrat verlängert sodann den Praxisstopp für Ärzte bis Ende 2011, und zwar in jenen Kantonen, die dies wollen. Die Bremse gilt aber nur noch für Spezialärzte und Apotheker. Neu erhalten die Kantone die Kompetenz, auch neue Spitalambulatorien zu verhindern. Weiter will der Bundesrat klare Leitplanken für die Forschung am Menschen. Er schlägt dem Parlament vor, die Würde, die Persönlichkeit und die Gesundheit des Menschen bei einem Forschungsprojekt zu schützen. Die Forschung soll die nötigen Möglichkeiten erhalten, um neue Mittel gegen schwere Krankheiten wie etwa Krebs oder Alzheimer zu entwickeln. Für die Bewilligung solcher Forschungsvorhaben, die an verschiedenen Zentren durchgeführt werden, soll eine neue Kommission zuständig sein. Die Landesregierung will auch, dass mehr Medikamente produziert werden, die auf die Kinder abgestimmt sind. Und auch die Komplementärmedizin soll gestärkt werden. Der Bundesrat beschäftigte sich auch mit der Raumplanung. Er hat die Einzelheiten formuliert, wie er die weitere Landschaftszersiedelung angehen will. Unter anderem sollen die Kantone in ihren Richtplänen klarere Angaben zu Siedlungs- und Brachflächen machen, so etwa zu deren Größe und Verteilung. Der Bundesrat schlägt dem Parlament auch vor, präziser festzulegen, unter welchen Voraussetzungen Land als Bauland eingezont werden darf. Die Teilrevision ist ein indirekter Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative. Diese will, dass die Bauzonen während 20 Jahren nicht wachsen. Und ein letzter Entscheid der Landesregierung. Die Stimmberechtigten entscheiden am 7. März des nächsten Jahres über drei Vorlagen. Zunächst über den neuen Umwandlungssatz, der die Höhe der jährlichen Altersrente bestimmt. Er soll von 7,2 auf 6,4% gesenkt werden, wogegen die Gewerkschaft Unia das Referendum ergriff. Zu entscheiden ist auch über einen Verfassungsartikel zur Forschung am Menschen und über eine Initiative, die einen Tierschutzanwalt fordert. Im Prozess um das Bootsunglück auf der Kander haben Anklage und Verteidigung ihre Strafanträge gestellt. Beide Seiten sind sich einig, dass der Hauptmann mindestens eine Mitschuld am Unglück trägt und darum eine bedingte Haft- und Geldstrafe erhalten soll. Das Strafmaß unterscheidet sich allerdings deutlich. Die Anklage fordert 10 Monate Haft und eine Geldstrafe von rund 9.000 Franken wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung. Die Verteidigung findet 3 Monate Haft und 4.000 Franken angemessen. Bei der Bootsfahrt auf der Kander waren 5 Armeeangehörige ertrunken. Im Kanton Zürich ist es künftig nicht mehr möglich, zwischen 1 Uhr nachts und 5 Uhr früh in Tankstellenshops einzukaufen. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerde von 7 Tankstellenbetreibern abgewiesen. Diese argumentierten, dass ihr Personal in der Nacht ohnehin im Bistro anwesend sei und es keine Mehrarbeit bedeute, gleichzeitig den Shop zu betreuen. Das Gericht befürchtete jedoch Konsequenzen beim Nachtverkauf allgemein, wenn dieses Argument stärker gewichtet werde als das Nachtarbeitsverbot. Keine Rolle spielte auch, dass die Zürcher Behörden die Nachtöffnung jahrelang toleriert hatten. Der letzte große Eisenbahngüterwagenhersteller der Schweiz gibt auf. Damit gehen bei der Rheinfelder Firma Josef Meyer Transporttechnologie 75 Arbeitsplätze verloren. Der Bestellungseingang ging um 90% zurück. Josef Meyer stellte besonders lärmarme Drehgestelle her. Erhalten bleiben die 70 Stellen im Unterhalt von Güterwagen. Die Gewerkschaften sind überzeugt, dass sich ein Interessent für die Übernahme der Produktion finden ließe. Es brauche auch staatliche Gelder für neues, qualitativ hochwertiges Rollmaterial im Güterverkehr. Auf dem Schweizer Bahnnetz dürften aus Sicherheitsgründen keine minderwertigen Wagen aus dem Ausland verkehren.
12.36 Uhr. In den nächsten Minuten gibt's in dieser Sendung Berichte aus Bundesrat, Gerichtssälen und Strafanstalt. Konkret die Neuerungen im Heilmittelbereich, die Plädoyers im Prozess zum Kanda-Unfall, das Verbot von 24-Stunden-Shops und Therapieplätze im Gefängnis. Und weiter, das Europäische Parlament befasst sich mit der Medienfreiheit. In Europa im Allgemeinen und in Italien im Besonderen. Die schwarz-gelbe Koalition will in Deutschland Steuern senken und die Kosten dafür diskret verbergen. Und seit einiger Zeit kutschiert die Schweiz mit Europa auf dem bilateralen Weg. Allerdings scheint dieser Weg fürs Kutschieren enger zu werden. Die Möglichkeit eines EU-Beitritts wird wieder genannt und erwogen, auch von Professor Dieter Freiburghaus in seinem Buch zur Schweizer EU-Politik und um 13 Uhr im Tagesgespräch.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.368 Punkten, minus 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 51,06 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,116. Das Wetter. Im Norden ist es wechselnd bewölkt, tagsüber aber meist trocken. Erst gegen Abend setzt im Westen Regen ein. Im Süden ist es bewölkt und am Abend setzt kräftiger Regen ein. Die Schneefallgrenze liegt bei 1600 bis 2000 Metern. Die Temperatur steigt in der ganzen Schweiz auf rund 12 Grad, in den Föhntälern sogar auf gegen 20 Grad. Am Donnerstag fällt besonders im Osten und im Süden noch Regen. Am Nachmittag wird es aus Westen wieder sonniger, bei 13 Grad. Am Freitag ist es wechselnd bewölkt und im Norden ist etwas Regen möglich. Im Süden scheint häufig die Sonne bei 18 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Zentralschweiz auf der A4 Richtung Zug zwischen der Verzweigung Rütihof und Cham Stau wegen eines Unfalls. Und in der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich zwischen Bern-Neufeld und der Verzweigung Wankdorf Stau wegen einer Baustelle.
Der Bundesrat will die Ärzte künftig also an die kürzere Leine nehmen und folgt dem Antrag des abtretenden Gesundheitsministers Pascal Couchepin. Die sogenannte Selbstdispendation soll verboten werden. Will heißen, Ärzte dürfen künftig grundsätzlich keine Medikamente mehr verkaufen. Und auch sonst sieht die Landesregierung im Heilmittelbereich eine ganze Reihe von wesentlichen Neuerungen vor. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Im Sommer hat es der Gesundheitsminister im Ständerat angedroht, jetzt soll es Realität werden. Schweizer Ärzte sollen in ihrer Praxis keine Medikamente mehr abgeben dürfen. Mit einer Revision des Heilmittelgesetzes will der Bundesrat die sogenannte Selbstdispensation verbieten, die Bundesrat Pascal Couchepin schon lange ein Dorn im Auge ist. Der Arzt dürfe nicht weiterhin eine problematische Doppelrolle haben, findet der Gesundheitsminister.
Es ist natürlich widersprüchlich, dass die gleiche Person entscheidet über die Notwendigkeit eines Medikaments und verkauft dieses Medikament an sich.
Der Bundesrat ist sich allerdings der Brisanz dieses Verbotes bewusst. Das Zürcher Stimmvolk hat immerhin im letzten November eine Initiative der Zürcher Ärzteschaft, die sich gegen ein solches Verbot ausgesprochen hatte, klar gut geheißen. Die Landesregierung schlägt deshalb als Variante auch eine weniger strenge Regelung vor. So sollen Kantone die Möglichkeit bekommen, in ländlichen Gebieten, wo es kaum Apotheken gibt, weiterhin die Selbstdispensation zuzulassen. Die große Frage wird allerdings sein, Was gilt denn als ländliches Gebiet, wo die Medikamentenabgabe in der Arztpraxis weiterhin tolerierbar ist? Das sei tatsächlich einer der heiklen Punkte, sagt der Direktor des Bundesamtes für Gesundheit, Thomas Zeltner. Als Regel meint er, in Dörfern mit Apotheke solle die Selbstdispensation untersagt sein.
Wenn es dann eine Reise von einer Viertelstunde braucht in die nächste Apotheke, dann ist das doch wahrscheinlich ein Grund, hier eine Selbstdispensation zuzulassen.
Trotzdem ist schon jetzt mit heftigem Widerstand der Ärzteschaft gegen diese Pläne zu rechnen. Der Präsident der Ärztevereinigung FMH, Jacques Dehalle.
Es geht um einen Teil Berufsverbot für die Ärzte und das ist nicht anzunehmen. Das ist eine Sache. Die zweite ist finanziell. Das Einkommen der Ärzte ist natürlich abhängig von diesem Medikamentenverkauf. Das wird man kompensieren müssen. Es geht nicht anders, natürlich. Aber dann werden natürlich die Gesundheitskosten steigen, einmal mehr.
Und auch der Präsident der Ständerätlichen Gesundheitskommission, Urs Schwaller von der CVP, ist bezüglich Verbot der Selbstdispensation skeptisch.
Ich habe meine Zweifel, ob da tatsächlich ein so riesiges Sparpotenzial drin liegen würde.
Doch das alles schreckt Bundesrat Pascal Couchepin nicht. Er rechne nicht damit, dass das geplante Verbot chancenlos sei.
Nein, ich glaube, mit der Zwischenlösung, die wir gefunden haben, der normale Bürger versteht, dass es gibt einen Widerspruch. Und die Ärzte sind normale Bürger auch.
Das Verbot der Selbstdispensation geht jetzt erst einmal in eine breite Vernehmlassung bis im Februar des nächsten Jahres.
Im Prozess gegen den verantwortlichen Kommandanten beim Kanda-Unglück wurden am Vormittag also die Strafanträge gestellt. Der Staatsanwalt verlangt eine bedingte Freiheitsstrafe von 10 Monaten. Der Verteidiger plädiert für eine deutlich mildere Strafe. Mehr zu den Begründungen von Dominik Meyer.
Der Kommandant hatte sich nicht über die Gefahren bei Wildwasserfahrten informiert. Er verletzte Sicherheitsvorschriften. Sorglos führte er seine Leute in die Katastrophe. Die Schuld wiege schwer, sagte Auditor Beat Marfurt, der militärische Staatsanwalt, in seinem Plädoyer. Er verlangte 10 Monate bedingt wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung und eine bedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen. Der Verteidiger Christoph Zimmerli dagegen forderte nur 3 Monate bedingt und eine geringere Geldstrafe. Für Zimmerli war die Kanda-Übung freiwillig. Das müsse zu einer milderen Strafe führen, sagte er in einer Prozesspause.
Die Verantwortung, die besteht, aber es gibt eine gewisse Mitverantwortung anderer Beteiligter.
Weil die Übung freiwillig gewesen sei. Allerdings, Zeugenaussagen zeigten hierzu kein eindeutiges Bild. Die Richter werden entscheiden. Auch werden sie über einen weiteren Antrag von Auditor Beat Marfurt befinden müssen. Marfurt verlangt, dass der Angeklagte aus der Armee ausgeschlossen werde.
Ich bin dort der Ansicht, dass meines Erachtens ich nicht unter ihm Dienst leisten möchte, andere sicher auch nicht und deshalb ist der Ausschluss angebracht.
Der Antrag kam überraschend. Ohnehin wurde der 30-Jährige nach dem Unfall der Reserve zugeteilt. Vor Gericht ergriff heute auch der Angeklagte selbst das Wort. Er bekannte sich zu seiner Verantwortung, sprach den Angehörigen der 5 Todesopfer sein Beileid aus und bat um ein mildes Urteil. Dass er überlebt habe und andere nicht, sei für ihn eine lebenslängliche Strafe. Das Militärgericht wird sein Urteil heute Nachmittag bekannt geben.
Brot, Milch, Fertigmahlzeiten, Katzenfutter, all das und viel mehr kann man während 24 Stunden in Zürcher Tankstellen kaufen. Noch. Denn die Tankstellen in der Agglomeration Zürich dürfen künftig ihre Shops zwischen 1 und 5 Uhr nachts nicht mehr offen halten. Das Bundesverwaltungsgericht hat in einem wegweisenden Entscheid eine Verfügung des Staatssekretariats für Wirtschaft bestätigt, weil die Öffnungszeiten gegen das Nachtarbeitsverbot verstoßen. Pascal Krauthammer.
Die Kombination von Tankstelle und Laden lässt beim Tankwart die Kasse klingeln. Kein Wunder also, will die Branche während 365 Tagen, während 24 Stunden Glasses, Pommes, Tabak und Zeitschriften verkaufen dürfen. Die Branche weiß um das grundsätzliche Nachtarbeitsverbot, argumentiert aber, dass in den Tankstellenshops aus Sicherheitsgründen so oder so immer zwei Personen beschäftigt werden. Es mache keinen Sinn, sagt auch Rolf Hartl von der Erdölvereinigung, dass diese tief in der Nacht zwar Treibstoffe verkaufen und einen Kaffee ausschenken dürfen, nicht aber ein Sandwich über die Gasse.
Diese Unterscheidung, diese Nacht zu vollziehen, fällt nicht nur uns schwer, sondern wahrscheinlich auch vielen Konsumentinnen und Konsumenten.
Dies sieht das Bundesverwaltungsgericht aber anders. Zwischen 1 Uhr nachts und 5 Uhr in der Früh gäbe es kein besonderes Konsumbedürfnis eines Großteils der Bevölkerung, so die Richter. Das Argument, die Bewilligungsverweigerung sei unverhältnismäßig, weil die Mitarbeitenden ohnehin die Kundschaft der Tankstelle und des Bistros bedienen müssten, lässt das Bundesverwaltungsgericht ebenfalls nicht gelten, was Doris Bianchi vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund richtig findet.
Für das Benzin, für den Kaffee gibt es eben ein besonderes Bedürfnis, weil Reisende vorbeikommen und tanken müssen. Aber um Fischstäbchen in der Nacht zu kaufen, gibt es kein Bedürfnis. Vor allem, wenn die Tankstellenshops das dürfen, dann wollen die Geschäfte in den Bahnhöfen oder auch andere Supermärkte das natürlich auch. Irgendwo muss die Grenze gezogen werden.
Ganz anderer Meinung ist da die IG Freiheit, eine überparteiliche Politikergruppe, welche die Öffnungszeiten der Tankstellen liberalisieren will. Während die unterlegenen Tankstellenshops den Gang ans Bundesgericht prüfen, will der Präsident der IG Freiheit, Peter Spuhler, den politischen Weg beschreiten.
Das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt gegen uns entschieden und jetzt gehen wir sicher einen Schritt weiter und werden das sicher weiterziehen und auch gesetzgeberische Art und Weise versuchen zu lösen.
Und das löst Widerstand aus. Die 24-Stunden-Tankstellenshops, welche die IG Freiheit wolle, gefährde nämlich die Freiheit der Arbeitnehmer, ist Doris Bianchi vom Gewerkschaftsbund überzeugt, insbesondere in Zeiten der Wirtschaftskrise.
Vor allem im Detailhandel überwiegt das Prinzip Vogel friss oder stirb. Die Leute haben nicht wirklich die Auswahl, ob sie nun auch nachts arbeiten oder nicht. Wenn das Gesetz in dieser Frage aufgeweicht wird, dann werden immer mehr Leute Nacht arbeiten, ob sie es wollen oder nicht.
Der Gewerkschaftsbund will sich darum mit allen Mitteln gegen die Pläne der IG Freiheit zur Wehr setzen.
Seit 2 Jahren können in der Schweiz gefährliche Sexual- und Gewaltstraftäter in der Strafanstalt therapiert werden. Das steht so im neuen Strafgesetzbuch. Bislang waren die Strafanstalten jedoch nicht für solche stationären Massnahmen eingerichtet. In der Zürcher Strafanstalt Pöschwies in Regensdorf stehen seit kurzem 24 Plätze für psychisch gestörte Gefangene zur Verfügung. Der schweizweite Platzmangel in diesem Bereich ist damit nur leicht entschärft. Aus Zürich, Klaus Ammann.
Vor allem ehemalige Verwahrte würden in die neue forensisch-psychiatrische Abteilung eingewiesen, sagt der Chefpsychiater der Strafanstalt Pöschwies, Frank Urbaniok. Dies sei zurückzuführen auf eine entscheidende Änderung durch das neue Strafgesetz. Nämlich,
dass alle Verwahrten in der Schweiz, nicht nur in Zürich, in der gesamten Schweiz überprüft worden sind und Gerichte auf der Basis von Gutachten entschieden haben, wird die Verwahrung weitergeführt oder wird sie in eine sogenannte stationäre Maßnahme umgewandelt. Und die Zahlen sind, glaube ich, aktuell gesamtschweizerisch so, dass ungefähr bis zu 50% dieser Verwahrung umgewandelt werden.
Nach 5 Jahren muss das Gericht dann neu entscheiden. Entweder kann der Verurteilte in den offeneren Strafvollzug gewiesen werden, mit der Perspektive auf eine Entlassung. Oder er wird weiter therapiert, oder er wird wieder verwahrt. Neu an der forensisch-psychiatrischen Abteilung ist vor allem die viel intensivere Betreuung. Zwar wurden psychisch gestörte Straftäter bereits bisher behandelt, doch vor und nach den Therapien gingen sie zur Arbeit und hatten Freizeit wie alle anderen Häftlinge.
Das heisst, es hat dann keine Fortsetzung stattgefunden von dem, was in der Therapie passiert ist. Jetzt ist es so, bei den stationären Maßnahmen findet quasi am Wohnort, dort wo der Klient dann hingeht, geht die Therapie weiter. Und jetzt greift das Team vor Ort, greift die Inhalte auf aus der Gruppentherapie, aus der Einzeltherapie und fängt jetzt an, im Alltag das anzusprechen, zu korrigieren, zu trainieren, Verhaltensweisen aufzugreifen.
In dieser sogenannten Milieutherapie kostet ein Häftling zwischen 600 und 650 Franken pro Tag. Das ist doppelt so viel wie ein, in Anführungszeichen, normaler Strafgefangener. Doch es ist gut investiertes Geld, meint Frank Urbaniok.
Behandelte Straftäter haben eine deutlich geringere Rückfallquote als nicht behandelte Straftäter. Und dann ist es eine Frage der Vernunft, dass man das macht, weil Täter, die in einer Strafanstalt sind, die 3 Jahre da sind, 5 Jahre da sind, 7 Jahre da sind und wo das Potenzial nicht genutzt wird und man dafür höhere Rückfallquoten in Kauf nimmt, das ist für die Gesellschaft eine wirklich Fehlinvestition, ist vergeudete Zeit.
Der Kanton Zürich bietet also die ersten 24 Therapieplätze in einer geschlossenen Strafanstalt an. Reicht das?
Es ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Wir haben jetzt bereits 35 entsprechende Maßnahmen Patienten in der Strafanstalt Böschwies. So gesehen reicht es noch nicht. Wir haben immerhin aber noch 27 Plätze Hochsicherheit im Psychiatriezentrum Rheinau. Und so reicht es insgesamt sicherlich für den Kanton Zürich, auch noch für die Ostschweiz, ganz sicher nichts für die ganze Schweiz.
Sagt Thomas Mannhardt, der Chef des Zürcher Amtes für Justizvollzug. Doch auch in der übrigen Schweiz gibt es bald Plätze für stationäre Maßnahmen in geschlossenen Strafanstalten. Der Kanton Bern will nächstes Jahr im Thorberg 24 Plätze in Betrieb nehmen. Und auch in Lenzburg und Genf schreiten ähnliche Projekte voran.
Silvio Berlusconi ist nicht nur Italiens Regierungschef, er ist auch der größte Medienunternehmer des Landes. Das ist problematisch, denn eine demokratische Gesellschaft braucht freie Medien. In Straßburg diskutiert das EU-Parlament, ob die EU sich offiziell über die Entwicklungen in Italiens Medienlandschaft Sorgen machen und ob sie überhaupt mehr tun müsste für die Medienfreiheit in Europa. EU-Korrespondent Urs Bruderer.
Italien hat ein Problem und EU-Parlamentarier aller Länder kümmern sich darum. Für Manfred Weber von der CSU ist das mehr als verdächtig. Als die Linke an der Macht war, habe man über Italiens Medienproblem nicht gesprochen, sagt er.
Jetzt, wo Berlusconi wieder regiert, ist es wieder ein Thema und das zeigt ganz offensichtlich, dass es hier um italienische Innenpolitik geht und dass das Europäische Parlament da als Plattform einfach missbraucht wird.
Manfred Webers Konservative wollen im EU-Parlament deshalb verhindern, dass in der Resolution zur Medienfreiheit das Wort Italien steht. Die deutsche Gesine Meissner sitzt auch im EU-Parlament, aber bei den Liberalen. Sie bestreitet nicht, dass italienische Kollegen hier Schützenhilfe bei ihren EU-Kollegen suchen. Aber Europa sei auch eine Wertegemeinschaft und darum sei das richtig so.
Ich glaube, wenn man wirklich glaubwürdig die Werte vertreten will und sagen will, wir haben die demokratischen Regeln aufgestellt und halten uns dran, dann muss man auch Regelverletzungen in den eigenen Reihen, auch wenn sie nur in den Anfängen zu erkennen sind, schon anprangern.
Deutlicher noch wurde kürzlich der Grüne Daniel Cohn-Bendit. Für ihn verletzen die Zustände in Italien die Werte der EU nicht nur in Ansätzen.
Si l'Italie aujourd'hui faisait une demande d'entrée dans l'Union européenne, eh bien, on la refuserait.
Wenn Italien heute der EU beitreten wollte, würde man es nicht aufnehmen.
Les télévisions sont dans une main pratiquement.
Berlusconi schüchtere missliebige Medien mit Klagen ein, beeinflusse die staatliche Reihe nach Kräften und er habe die fast vollständige Kontrolle über das so einflussreiche Fernsehen.
Est-ce qu'un pouvoir politique peut posséder avoir de l'influence sur tous les médias électroniques?
Die elektronischen Medien in der Hand einer politischen Kraft. Er halte das für gefährlich. Die Fraktion der Grünen plädiert darum, wie die Fraktion der Liberalen, für ein EU-Gesetz zur Medienfreiheit und dafür, dass das Parlament Italien beim Namen nennt. Letzteres könnte heute den politischen Erfolg kosten, denn ohne den Hinweis auf Italien wären die Konservativen in der Sache durchaus bereit mitzuziehen. Links wie rechts hat man nämlich seine Mühe mit der Medienkonzentration, nur eben andernorts. Der konservative Manfred Weber zum Beispiel stört sich an einflussreichen, eher linksorientierten Regionalzeitungen in Deutschland. Und er erinnert an manche Länder Osteuropas, deren Medien von einem, oft ausländischen Unternehmen beherrscht werden.
Also wenn wir über Meinungsfreiheit und Pressefreiheit reden, dann muss alles auf den Tisch. Wenn das Europäische Parlament diskutiert, dann reden wir über die Pressefreiheit in ganz Europa.
Sagt Weber. Ein neues EU-Gesetz hält Weber aber nicht für nötig.
Da hat die Europäische Union durchaus auch eigenständige Kompetenzen, nämlich im Wettbewerbsrecht. Es kann nicht sein, dass einzelne Besitzer eine dominante Stellung auch auf Medienmärkten bekommen. Und über diese Schiene fordern wir auch als Europäische Volkspartei die Kommission auf, Prüfungen durchzuführen.
Doch auch wenn er es heute nicht sagt, natürlich müsste diese Schiene die EU-Kommission auch nach Italien führen.
Urs Bruderer zur Mediendiskussion im EU-Parlament. Doch wie schlimm steht es wirklich um die Medienfreiheit in Italien? Massimo Agostinis aus Rom.
Wer italienische Medien sagt, meint meistens italienisches Fernsehen. Jenes Fernsehen mit viel Haut von jungen Frauen, wackelnden Pos und dummen Quiz- und Brüllshows. Das gibt es zuhauf und viel zu viel. Aber italienisches Fernsehen kann viel mehr. Hervorragend recherchierte Politmagazine, politische Diskussionsrunden, nicht immer, aber häufig auf hohem Niveau. Die Liste ließe sich verlängern. Gesendet wird das alles vor allem bei der staatlichen Rundfunkanstalt RAI, kaum etwas allerdings bei Berlusconis Mediaset-Kanälen. Wer keine Lust auf Fernsehinformationen hat, kann sich durch eine riesige Anzahl Tageszeitungen informieren, wovon ein gutes Dutzend Qualitätsblätter sind, die Mehrheit regierungskritisch. Und schließlich gibt es noch das Radio, vor allem das staatliche, das ebenfalls prima Sendungen macht. Trotz dieser Medienvielfalt gingen Anfang Oktober in Rom, je nach Quelle, zwischen 60 und 350.000 Männer und Frauen auf die Straße, um für die Verteidigung der Medienfreiheit zu demonstrieren. Das Problem ist das vorderhand aber nicht. Das Hauptproblem ist das Informationsverhalten der Italienerinnen und Italiener. 7 von 10 informieren sich nach neuesten Untersuchungen nur über die beiden Hauptnachrichtensendungen um 20 Uhr auf dem ersten Kanal der staatlichen RAI und bei Canale Cinque von Silvio Berlusconi. Alles andere interessiert sie nicht. Das verleiht diesen beiden Sendungen ein enormes Gewicht bei der öffentlichen Meinungsbildung und weckt den Appetit der Regierungsmehrheit, diese Sendungen zu kontrollieren, was auch geschieht. Bei den Nachrichten von Canale Cinque musste Berlusconi nichts unternehmen, der Sender gehört ihm ja. Bei Rai Uno indes intronisierte er im April einen ihm sehr nahestehenden Journalisten als Infochef. Seither gibt es nichts mehr Regierungskritisches zu sehen dort. Zudem attackiert Berlusconi die Macher und Chefs von anderen regierungskritischen Rai-Sendungen unablässig und klagt, er sei der einzige Regierungschef der Welt, der im staatlichen Fernsehen kritisiert werde. Seine Tageszeitung Il Giornale lancierte gar jüngst den Aufruf, keine Reihgebühren mehr zu zahlen, weil sie zu regierungskritisch sei. Berlusconi hat Gesetze machen lassen, die der RAI Werbeeinnahmen entziehen und zu seiner Mediaset umleiten. Beim Kampf ums Satellitenfernsehen hat er seinen Erzrivalen Murdoch ausgestochen, dessen Sender Sky ansprechende und kritische Informationssendungen liefert. Das ist das Medienproblem in Italien. Der Fernsehmarkt sowie Berlusconis Interessenskonflikt seit 15 Jahren und nicht die Medienvielfalt oder die Medienfreiheit.
Und von Rom nach Berlin. In genau einer Woche will sich Angela Merkel im Bundestag zum zweiten Mal zur Kanzlerin wählen lassen. Stimmen dafür hat sie aus der CDU/CSU und der FDP genug. Was der künftigen schwarz-gelben Koalition noch fehlt, ist ein stimmiges Regierungsprogramm. Derzeit feilschen die Parteien um jeden Punkt. Besonders umstritten ist die Höhe der versprochenen Steuersenkungen. Und in diesem Zusammenhang sorgt jetzt ein sogenannter Schattenhaushalt deutschlandweit für Unmut. Denn damit kann das wahre Ausmaß der Schulden verschleiert werden. Ursula Hürzeler.
Wahlversprechen können ganz schön Ärger machen, besonders wenn man sie einlösen soll. Davon kann die FDP derzeit ein Liedchen singen. Sie hatte den Deutschen nämlich Steuerentlastungen von rund 35 Milliarden Euro versprochen, doch nun fehlt dafür das Geld. 20 Milliarden seien die Obergrenze, sagen CDU/CSU, und selbst diese Steuergeschenke ließen sich nur durch noch mehr neue Schulden finanzieren. Für viele Haushaltspolitiker ist das ein Albtraum, gerade in der CDU. Christian Wulff, der niedersächsische Ministerpräsident, warf der FDP denn auch finanzpolitische Blindfliegerei vor. Und sein baden-württembergischer Amtskollege Günther Oettinger schlug gestern in dieselbe Kerbe.
Mir macht schon etwas Sorge, wie die Frage seriöser Haushaltspolitik in Berlin nicht bei allen eine wirklich große Rolle spielt.
Der Tipp von der CDU an ihren künftigen Regierungspartner ist deshalb kurz und bündig. Taschenrechner anstellen, Realität betrachten, schauen, was geht. Doch FDP-Chef Guido Westerwelle bleibt stur. Er fühlt sich im Wort und ist überzeugt davon, dass Deutschland rascher aus der Krise kommt, wenn die Bürgerinnen und Bürger selbst wieder mehr Geld zum Ausgeben haben.
Wir werden die Staatsfinanzen nur gesund kriegen, indem wir endlich die Bürger und insbesondere auch den Mittelstand mutig entlasten. Und deswegen wird das die nächste Regierung auch tun.
Wie genau, darüber wird längstens bis zum Freitag heftig gestritten. Seit gestern sorgt aber noch ein weiterer Vorschlag für rote Köpfe. Es ist der sogenannte Schattenhaushalt. Den möchte die neue Regierung Merkel mit etwa 50 Milliarden Euro einrichten. Und zwar, um erstens das normale Budget zu entlasten und um zweitens die erwarteten großen Löcher bei der Arbeitslosen- und Krankenversicherung zu stopfen. Für die Opposition, den Steuerzahlerbund und viele Wirtschaftsexperten wäre dies eine finanzpolitische Trickserei erster Güte. Eine schwarze Kasse, quasi nur dazu geschaffen, um nicht sparen zu müssen und die Schuldenbremse zu umgehen. Wie auch immer, ganz offensichtlich hat die breite und harsche Kritik die künftigen Regierungspolitiker in Berlin überrascht. Das letzte Wort über den Schattenhaushalt ist jedenfalls noch nicht gesprochen, denn ohne ganz große Not werden es die Parteichefs Merkel, Westerwelle und Seehofer wohl kaum riskieren, ihr finanzpolitisches Ansehen bei der Bevölkerung bereits schon vor dem Amtsantritt zu ruinieren.
Ursula Hürzeler.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.